Ich will zu Beginn gerne noch beten. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr. Und du bist hier. Wir wollen dir begegnen. Und wir haben es gesungen, Herr, öffne du uns die Augen, dass wir dich sehen, dass wir mehr und mehr von dir erkennen. Wir wollen deinen Frieden spüren. Wir wollen deine Zusagen hören. Und ich bitte dich darum, dass du das jetzt tust, auch durch dein Wort, dass du zu uns sprichst. Amen. Das ist ein Vormittag und auch ein Nachmittag vieler Eindrücke. Und nun kommt noch die Predigt dazu. Aber ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder auch klar zu machen, mit wem wir es zu tun haben, mit dem heiligen Gott, mit dem, der uns begegnet. Und gerade an solchen Tagen mit vielen Eindrücken ist es auch immer wieder wichtig, sich den Zusagen Gottes auszusetzen. Weil er hat ja gute Zusagen für uns. Zusagen, die uns stützen können, gerade wenn wir eben im Wechselbad auch der Gefühle sind. Zusagen, die wir immer wieder auch hören können in verschiedenen Situationen unseres Lebens, eben bei Abschieden oder auch bei Neubeginnen. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit dem Wort oder mit dem Satz, der Herr ist Friede. Dabei ist dieser Satz nicht von mir, sondern er steht auch in dem Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe. Der Herr ist Friede. Auch eine Zusage, eine Aussage, ein Bekenntnis, dass Gott der Herr Frieden ist und Frieden bringt. Unser Friede ist gerade in einer Zeit, wo wir vielleicht unruhig sind, kann diese Zusage auch für uns helfen. Aber es ist ja gar nicht so einfach, in der heutigen Zeit von Frieden zu reden. In einer Zeit, wo wir eben viel mit anderen Dingen, mit Krieg konfrontiert werden. Oder auch, wenn man selber etwas anderes spürt als absoluten Frieden, sondern sich andere Gefühle hineinmischen. Aber wenn ich das so ein bisschen problematisiere und sage, naja, der Herr ist Friede, ist eine Aussage, die wir vielleicht alle abnicken würden und glauben, aber etwas, was vielleicht im konkreten Alltag nicht immer direkt wahrnehmbar ist, dann sind wir genau bei der Lebenswelt, beim Kontext von demjenigen, dem dieser Satz hier eingefallen ist, nach einer besonderen Begegnung, die er mit Gott hatte. Wir schauen uns zusammen einen Bibeltext an aus dem Alten Testament. Altes Testament, gute Geschichten. Und zwar aus dem Richterbuch, Richter 6. Und ich lese diesen Bibeltext in vier verschiedenen Abschnitten. Und diese vier Abschnitte sind überschrieben mit Zusagen, die Gott dort dem jungen Mann gibt, dem er begegnet. Und diese Zusagen sollen eben die Überschriften sein. Und diese Zusagen möchte ich auch gerne euch zusagen, auch dir zusagen, Matthias, aber auch denjenigen, die auch heute ja eingeführt werden in den Dienst. Also das sind Elias, Vincent und Heike, habe ich mir das richtig gemerkt. Ja, die kriegen heute nochmal einen Segen zugesprochen. Auch ihr dürft diese Zusagen für euch hören, aber wir alle natürlich. Die erste Zusage ist, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gott mit dir, du tapferer Krieger. Ich lese Richter 6, Verse 11 bis 13. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in den nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn, und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Gott mit dir, du tapferer Krieger. Das ist doch mal eine Begrüßung, oder? Also wenn einer auf mich zukommt, den ich nicht kenne, und mir das sagen würde, vielleicht mit anderen Worten, mit moderneren Worten heute, dann würde ich sagen, boah, das ist mal eine Begrüßung. Aber es ist ja nicht nur eben eine Begrüßung, sondern eine Zusage und sogar noch ein Kompliment. Du tapferer Krieger, du guter Streiter, du kannst dich einsetzen, du kannst dich durchsetzen. Aber wir sehen ja schon, dass diese Begrüßung und dieses Kompliment und auch diese Zusage, dass Gott mit ihm ist, nicht so wirklich, dass Gideon das nicht stehen lassen kann. Dieser Fremde hat wahrscheinlich irgendwas nicht mitbekommen. Er hat unsere Situation, er hat meine Situation nicht mitbekommen. Lebt er denn hinterm Mond? Weiß er denn nichts von den Midianitern? Weiß er nichts davon, was ich jetzt gerade hier tue? Ich meine, er kommt ja gerade zum richtigen Zeitpunkt. Immerhin ist Gideon gerade im Weinkelter und drischt dort sein Getreide. Also an einem Ort, wo man eigentlich kein Getreide drischt. Aber wenn er es öffentlich machen würde auf dem Feld, müsste er eben die Angst haben, dass die Midianiter kommen und die Ernte stehlen. Gott mit dir, du tapferer Krieger, wo ist Gott? Wo ist er? Und ich finde gerade in einer Zeit, in der wir so viel mit Unfrieden zu tun haben und manche Entwicklungen eben global und auch bei uns persönlich nicht verstehen können, sind manche Sätze aus der Bibel können hohl wirken, hohl klingen und gar nicht so richtig ankommen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, aber es kann auch dir so sein, dass du denkst, wo ist Gott? Und ich finde es interessant, dass hier im Alten Testament schon steht, naja, die Väter, die haben viel von Wundern erzählt, aber wo sind seine Wunder? Und wenn wir mal gucken, in die Bibel schauen, ja, viele Wundertaten Gottes werden berichtet, auch später im Neuen Testament. Viele Wundertaten Jesu, wie er Menschen heilt, wie er Blinde sehend macht, Lahme gehend, wie er Lebenssituationen wendet. Und was ist mit mir? Was ist mit meiner Lebenssituation? Was ist mit meiner Krankheit? Man hört viel, man sieht viel, man liest viel, aber bei einem selber kommt es nicht an. Hier bei Gideon wird von Anfang an schon beschrieben, wie der Zweifel Gottes ganz alltäglich sein kann, auch im Leben eines Menschen, der eigentlich mit Gott unterwegs ist. Und auch wenn du das empfindest, Zweifel empfindest an der Existenz, an der Gegenwart Gottes, möchte ich dir das heute nochmal zusprechen. Gott ist da und Gott kommt gerade denjenigen nahe, die so empfinden. Gott hat sich hier Gideon ganz besonders ausgesucht, um ihm nahe zu kommen und um ihm zu zeigen, dass er nicht allein ist, sondern dass er bei ihm ist. Aber er gibt sich noch nicht so ganz zu erkennen. Deshalb ist ja Gideon so ehrlich und spricht von seinen Zweifeln. Gott kommt unerwartet. Aber er ist da. Gott mit dir, du tapferer Krieger. Und das zweite, die zweite Zusage. Du bist stark und mutig. Ich sende dich. Du bist stark und mutig, ich sende dich. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also Gott, der Herr oder der Engel des Herrn, zieht sich nicht beleidigt zurück und sagt, na, also ich bin vielleicht doch an den Falschen geraten, hier an einen Zweifler, sondern er lässt dich locker und gibt das gleich das nächste Kompliment. Ich könnte mir vorstellen, dass Gideon vielleicht so merkt, okay, vielleicht habe ich es doch nicht mit einem Fremden zu tun. Also wer vielleicht heute die Losung in den Lehrtext gesehen hat, auch der Text sagt, manch einer wusste nicht, dass er Gott selber beherbergt, als er Fremde aufgenommen hat. Und vielleicht hat Gideon ja auch schon gedacht, mal gucken, wer das ist. Also wenn er jedenfalls für sich beansprucht, die Vollmacht zu haben, mich auszusenden gegen die Midianiter, vielleicht ist Gott ja doch da. Aber wir sehen hier etwas, was auch uns passieren kann. Wenn der Widersacher es nicht schafft, dich an der Größe Gottes zweifeln zu lassen oder Gott klein zu machen in deinen Gedanken, dann versucht er, dich klein zu machen in deinen Gedanken. Also wenn der Widersacher es nicht schafft, Zweifel über Gott zu streuen, dann will er Zweifel über dich und deine Eignung streuen. Und das erleben wir hier bei Gideon. Er sagt, na, bin ich denn der Richtige? Immerhin bin ich doch aus der kleinsten Sippe im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also Herkunft und Alter sind Gründe geworden, dass er sich selber nicht als geeignet erachtet. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst und ob du vielleicht Punkte hast in deinem, auf deinem Steckbrief oder in deinem, in dem, was du erlebt hast, wo du sagst, ich bin ungeeignet für Gottes größeren Plan. Oder ob Gott wirklich mich meint und mich schickt und mich begabt für einen Dienst, den ich tue. Ich bin doch zu jung, zu unerfahren. Ich bin zu alt. Ich bin zu unsportlich. Ich bin zu intellektuell nicht gescheit genug. Ich bin dieses nicht, ich bin jenes nicht. Was ich alles erlebt habe, was ich durchgemacht habe, das disqualifiziert mich doch für den Dienst vor Gott. Ich habe einen Freund, ein Kumpel, der hat, ist aber schon ein bisschen länger her, hat mal so gesagt, ein Nicht-Christ, der auch manchmal zum Gottesdienst gekommen ist, und er hat gesagt, ich würde ja gerne so glauben wie du oder wie ihr dort. Aber bevor ich das glauben könnte, musste ich erstmal mein Leben richtig aufräumen. Und viele denken, dass sie müssten ihr Leben erstmal aufräumen, bevor sie in die Gegenwart Gottes kommen können. Bevor sie überhaupt erstmal sich mit dem Thema Glauben beschäftigen können. Das ist ein Irrglaube. Gott kann jeden in seinen Plan einbeziehen. Er kann jeden gebrauchen. Und egal, was du erlebt hast, egal, wie du dich fühlst, egal vielleicht auch, welche Verletzungen in deinem Leben da sind und noch nicht geheilt sind, Gott kann ja diesen Weg mit dir zusammen gehen. Dich heilen, dich wieder ganz machen und dich einsetzen in seinem Reich. Genau das tut er hier und er lässt eben nicht locker. Du bist stark und mutig. Ich sende dich. Der dritte Punkt. Ich werde dir beistehen. Ich werde dir beistehen. Verse 16 bis 21. Ich werde dir beistehen, sagte der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Gideon erwiderte, wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der Herr selbst mit mir spricht. Geh nicht von hier weg, bis ich dir eine Gabe gebracht habe. Ich warte, bis du zurückkommst, sagte Herr. Gideon ging nach Hause, kochte ein Ziegenböckchen und backte ungesäuertes Brot aus einem ganzen Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf, brachte alles zu dem Platz unter der Eiche und bot es dem Engel des Herrn an. Doch der Engel sagte zu ihm, leg das Fleisch und die Brote hier auf den Felsblock, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es. Und der Engel des Herrn berührte mit dem Stab in seiner Hand das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Im selben Augenblick war der Engel verschwunden. Gott überwindet hier die Zweifel, einmal den Gotteszweifel und einmal den Selbstzweifel von Gideon und bleibt bei ihm und sagt ihm sogar diesen Zuspruch, ich werde dir beistehen. Und dann sagt er noch diesen Satz, du wirst die Midianiter mit einem Schlag vernichten. Und ich habe eben schon gesagt, vielleicht dämmert es langsam bei Gideon, mit wem er es zu tun hat. Oh, vielleicht ist es wirklich der Herr, mit dem ich hier zu tun habe. Und er bittet um ein Zeichen, aber bevor er den Engel aussprechen lässt oder das Zeichen anbieten lässt, sagt er, Moment mal, ich möchte mal noch etwas vorbereiten für dich. Geh nicht weg von hier. Ich bereite dir mal etwas zu essen vor. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach ein ganz natürliches Unterfangen, den Ersteindruck, der vielleicht nicht so positiv war, ja Gott, wo ist Gott? Gott hat uns verlassen, umzumünzen auf einen schönen, positiven Zweiteindruck. Ein Festmahl. Denn das, was hier Gideon vorbereitet, ist nicht mal eben so ein Happen für zwischendurch, sondern ein richtig großes Festmahl. Also hier steht zwar nur kurz, dass er ein Böckchen kocht, aber was bedeutet das? Er musste das Böckchen ja erstmal auswählen, dann musste er es schlachten, dann musste er es schächten, dann musste er es häuten, dann musste er erstmal genug Wasser zusammenkriegen, damit er ein ganzes Böckchen kochen kann, Feuer anmachen und so weiter. Dann steht hier, aus einem Backtrog Mehl backt er ungesäuertes Brot. Für die Säuerung war nicht genug Zeit, aber ungesäuertes Brot kann man ja auch machen. Nur ein Backtrog, wie viel ist das? Also ich habe mal nachgeguckt, ein Effa ist das. Das sind um die, man weiß nicht mehr genau, 22 bis 40 Liter Mehl. Also selbst wenn man von der geringsten Schätzung 22 Liter ausgeht, sind das 12 Kilogramm Mehl. Mit Wasser und dem Gewichtsverlust beim Backen noch das mit einberechnet, gibt das etwa 16 Kilogramm Brot. Das macht satt. 16 Kilo Brot. Und eben das Böckchen und die Brühe. Und, wie kommt dir das vor? Ich glaube, man kann das auch so auf den Alltag, auf unser Leben vielleicht mit Gott auch beziehen. Wenn der Gotteszweifel ausgehoben ist und vielleicht der Selbstzweifel auch, dann versuchen wir uns von der guten Seite zu zeigen. Für Gott alles Mögliche einzusetzen. Unser Bestes zu geben, das, was wir haben. Ihm alles hinzulegen, was wir hinlegen können. Und auch das könnte jetzt für euch dran sein, wenn ihr sagt, wir machen einen neuen Abschnitt. Matthias, für dich, der du nach Augsburg gehst. Oder die drei, die hier die verschiedenen Dinge übernehmen. Also die drei verschiedenen Bereiche übernehmen. Jetzt setze ich alles ein. Ich tue mein Bestes, um einen neuen, besseren Eindruck vielleicht zu erreichen. Obwohl dein Eindruck ja gut ist hier. Aber trotzdem nochmal, jetzt gebe ich nochmal alles. Und auch ihr, die ihr jetzt das übernimmt, wo sitzen die eigentlich? Die da genau. Und Heike, da. Auch für euch, wenn ihr jetzt das neu startet. Natürlich ist es gut, das Beste geben zu wollen für Gott. Aber wichtig ist es auch, ihm geht es nicht darum, dass ihr dann nachher gut dasteht. Und wenn irgendwas mal schief laufen sollte, ist es auch, tut es der ganzen Sache keinen Abbruch. Denn Gott lässt sich ja darauf ein und gibt Gideon tatsächlich ein Zeichen. Vielleicht ein Zeichen, was er nicht erwartet hat. Vielleicht auch eins, was er sich nicht gewünscht hat. Denn er vernichtet das ganze Essen, was er in mühevollster Kleinstarbeit zubereitet hat. Die Brühe wird erst weggeschüttet. Schade um die Brühe. Ich kann mir vorstellen, diesen Topf dahin zu schleppen zu der Eiche. Das war auch schwierig. Dann wird's weggekippt. Und das ganze Festmahl geht in Flammen auf. Ja, das kann Gott auch manchmal machen. So das, was wir eigentlich geben wollten, das, was wir tun wollten, geht in Flammen auf. Aber es widerspricht nicht dem, was er vorher an Zusage ihm gegeben hat und was er als Zusage an dich gibt. Ich werde dir beistehen. Das ist das Wichtigste. Ich werde dir beistehen. Gib das dein Bestes für ihn, ja? Aber mach es nicht davon abhängig, ob Gott dir beisteht, ob du das Beste gebracht hast und wie das ankommt. Ob das Brot gelungen ist, ob das Böckchen was geworden ist, ob die Brühe versalzen ist oder nicht, das macht nichts daran. Macht keinen Unterschied, wie sehr Gott bei dir ist und dich unterstützt, dich lieb hat und dir Frieden gibt. Manchmal macht er sowas Drastisches, wie das Ganze zu zerstören. Das Vierte. Zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst. Zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst. Da wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte. Herr, du mächtiger Gott, rief er. Ich habe deinen Engel gesehen, ich habe ihm gegenübergestanden, ich muss sterben. Doch der Herr sagte zu ihm, zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar für den Herrn und nannte ihn, der Herr ist Frieden. Noch heute steht dieser Altar in Ophra im Gebiet der Sippe Abiezer. Jetzt weiß er's. Vielleicht vorher eine Ahnung, wir wissen es nicht ganz genau vom Text her, aber er bittet ja um ein Zeichen. Aber jetzt weiß er, mit wem er es zu tun hat. Das drastische Zeichen, die Vernichtung der Speise, dieses plötzliche Verschwinden. Und er hat Angst. Er kriegt es mit der Furcht zu tun. Aber bevor diese Furcht sich richtig einnisten kann, gibt Gott aus dem Off diesen Zuspruch, zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst. Gideon hat dieses Zeichen bekommen. Wie gesagt, vielleicht eins, was er nicht sich gewünscht hat. Wir werden, oder man kann dann im weiteren Verlauf des Bibeltextes, wenn man weiterliest, kann man sehen, dass sich Gideon häufiger Zeichen wünscht. immer wieder Zeichen wünscht, um zu wissen, ob Gott eben jetzt mit ihm ist oder nicht. Gott gewährt ihm häufiger diese Zeichen. Aber wir merken, dass bei Gideon diese Zeichen letztlich nicht dazu führen, dass sein Glaube wächst. Es geht also nicht darum, diese Zeichen zu bekommen, sondern das viel größere Zeichen ist das, was Gott hier gibt durch seinen Zuspruch. Zwischen uns ist Frieden, hab keine Angst. Das ist das größte Zeichen, und zwar, dass er in der Beziehung mit uns Frieden will. Wir haben eben in dem Bibeltext für die Geburtstagskinder aus Johannes 14 diesen Spruch gehabt, mein Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Dieser Frieden, den Gott uns gibt, wird ganz plastisch, ganz anfassbar konkret in Jesus Christus, den er schickt, damit er Frieden stiftet zwischen dem Vater und uns. Und diesen Frieden, den Gott uns gibt, den möchte ich auch euch in der Situation, in der ihr seid, in der ihr jetzt gerade lebt, ganz besonders nochmal zusprechen. Habt keine Angst. Gerade in Zeiten, wo alles andere als Frieden regiert, von außen. Gerade in Zeiten, wo die Welt etwas ganz anderes gibt als Frieden. Und gerade in Zeiten, wo vielleicht dein Glaubensleben sich nicht so nach Frieden anfühlt. Oder auch so Gemeindeumbrüche sind ja auch immer spannend. Wenn jetzt jemand geht und jemand Neues kommt vielleicht, möchte ich euch nochmal ganz besonders das zusprechen. Gott, der Herr, ist euer Frieden. Amen.